Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, der wie kaum ein anderer die Finanz- und Fondswelt aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt. Er war in großen Häusern, hat den Vertrieb von Fonds mitgestaltet, Märkte analysiert und Kundengruppen begleitet, vom institutionellen Investor bis zum privaten Anleger. Heute sprechen wir über Transparenz, Gebührengerechtigkeit, Gebührenungerechtigkeit und die Frage, warum sich die Fondsbranche neu erfinden muss. Vor allen Dingen, wenn sie relevant bleiben will. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem der renommiertesten Köpfe der Fondsindustrie. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Ferdinand Haas. Herzlich willkommen, lieber Ferdinand.
Hallo, Jo.
Wir kennen uns viele Jahre, deswegen auch beim Du. Für alle, die dich nicht so gut kennen, wie ich das tue, magst du dich mal kurz vorstellen, was so dein bisheriger Weg gewesen ist, wo du schon überall gewesen bist und was du schon so alles gemacht hast? Im Groben natürlich nur.
Ja, eigentlich komme ich aus der dunklen Welt des Investmentbanking, war dann jahrelang bei der Deutschen Asset Management verantwortlich für Themen wie quantitative Analyse und strategische Asset Allocation. Dann, und das war etwas, was ich während meines Studiums schon mit aufgebaut hatte, bin ich zur BCA als Vorstand gegangen, weil es einen Notfall dort im Vorstand gab, einen Herzinfarkt, und habe dann ein paar Jahre lang mich in den Niederungen des Retail-Vertriebes herumgetrieben, bis ich dann wieder zurückgegangen bin in die Welt, in dem Fall der strukturierten Produkte, und dann später in unterschiedlichen Verantwortungsreichweiten in die Produktverantwortlichkeit bei der Deutschen Asset Management -DWS, wo ich zum Schluss die Produktbereiche und die Vertriebsstrategie für Europa und Asien geleitet habe.
Okay, das heißt, du hast tatsächlich diese Industrie aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Es ist also gar nicht so übertrieben gewesen, dass du sowohl die institutionelle Welt sehr, sehr gut kennst, als aber auch die Retail-Welt sehr, sehr gut kennst. Und Frage zu deinem Werdegang, wie bist du auf Fonds aufmerksam geworden? Du hast gesagt, während deines Studiums hast du schon viel Berührung dazu gehabt. Ist das was dir in die Wiege gelegt ist oder hat es sich dann irgendwann einfach gepackt?
Nö, das Thema hat mich wirklich frühzeitig oder sehr, sehr früh interessiert. Und während meines Studiums bin ich dann mit Portfoliotheorie und Portfoliooptimierung in Berührung gekommen und habe dann eigentlich, noch während meines Studiums meine erste Portfoliooptimierungssoftware konzipiert, mit der wir dann bei BCA Endkunden beraten haben oder die wir Beratern zur Verfügung gestellt haben, die wiederum mit dieser Software Endkunden beraten haben. Das war eigentlich mein Zugang zur Investmentwelt. Und dann bin ich aber ursprünglich wollte ich irgendwann mal promovieren und was Vernünftiges tun. Aber das ist dann durchkreuzt worden, da der erste Job, der mir nach meinem Studium angeboten wurde, im Grunde der Job war, den ich eigentlich nach meiner Promotion hätte machen wollen. Insofern habe ich dann eingesehen, dass es relativ wenig Sinn macht, da noch irgendwelche Umwege zu machen.
Okay, klingt irgendwie schlüssig, ja. Wenn wir die Jetztzeit gehen, die Fondsbranche, ich weiß, wie eng du in den unterschiedlichsten Rollen, Perspektiven und aber auch Interessen in dieser Fondsbranche verankert bist. Wir tauschen uns regelmäßig über die unterschiedlichsten Themen aus. Was würdest du sagen, wie geht's der Fondsbranche aktuell? Hast du eine Einschätzung dazu?
Ja, also eigentlich aktuell hat man den Eindruck, es gibt gar nicht mehr eine Fondsbranche, sondern es gibt mal zumindest zwei Fondsbranchen. Also wenn wir wirklich von Fonds als Vehikel sprechen, nämlich passive ETF und traditionell aktiv gemanagte Produkte, die über Retrozessionsmodelle vertrieben werden. Das sind ja eigentlich mal die beiden Blocks, die wir auf der Fondsseite haben. Und dann haben wir noch den einen ganz großen Block, der dabei noch ausgenommen ist, nämlich die institutionelle Welt, die eben auf der Mandatsebene operiert. Das sind eigentlich, wären die drei Teile an Geschäft, die ich Asset Management nennen würde. Und die funktionieren ja komplett unterschiedlich.
Die funktionieren komplett unterschiedlich. Lass uns mal auf deine beiden erstgenannten Blöcke ein bisschen näher schauen. Also du sagtest die passive Welt, mehrheitlich als ETF-Welt bekannt und die aktive Welt, sprich die traditionell, hast du es gerade genannt, traditionelle Asset-Management-Industrie. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert von der Wahrnehmung, aber auch von der, ja, von der reinen Investition her? Also sagen wir, wenn wir 100 Euro haben, dann wie wurden die vor 20 Jahren investiert, wenn du aktiv und passiv miteinander vergleichst? Und wie ist das heute?
Ja, vor 20 Jahren gab es eigentlich bei passiv ein absolutes Randthema. Ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre bei der Deutschen Asset Management. Da hatten wir eine ganze Reihe großer passiver Mandate, aber der ganz, ganz überwiegende Teil unseres Geschäftes war aktiv. Wir hatten passiv begann gerade ein bisschen ins Laufen zu kommen. Und wir hatten eben, wie gesagt, 4 oder 5 große Mandate mit Kunden in Deutschland insbesondere. Aber der große Teil des Geschäfts war aktiv. Und in der normalen Fondswelt gab es nichts anderes als aktiv. Und zwar aktiv zu entsprechend hohen Gebühren, die über das gute alte IOS-Retrozessionsmodell verkauft wurden. Das war die Welt.
Das war die Welt. Lass uns ganz kurz nochmal eintauchen und vielleicht auch nochmal ganz kurz erläutern. Passiv ist im Endeffekt nichts anderes, als wenn jemand sklavisch einen Index, der zugrunde liegt, abbildet und keine aktive Entscheidung trifft, was das Portfolio an sich anbetrifft.
Beispiel. Korrekt. Typischerweise sind diese Indizes eben marktkapitalisierungsgewichtet. Das heißt, ich schaue mir an, was ist heute, was sind die einzelnen Aktien am Gesamtmarkt wert und gewichte sie entsprechend ihres heutigen Wertes. Was interessanterweise dazu führt, dass ich die am bizarrsten überbewerteten Aktien am höchsten gewichte.
Okay, das heißt, ich mache keine Analyse, ich mache kein Research, sondern ich kaufe einfach den zugrunde liegenden
Index. Ich kaufe einfach blind den Index.
Okay. Und aktiv hingegen ist das, wo man seine Analyse, sein Research, sein Bauchgefühl, sein auch was immer man als Portfolio-Manager hat, nutzt, um eben den Markt outzuperformen, indem man geschickte Allokationen vornimmt.
Ja, also entweder, wenn ich gegen eine Benchmark manage, Über- und Untergewichtungen in einzelnen Aktien gegenüber der Benchmark so vornehme, dass die Aktien, von denen ich glaube, dass sie besser performen, dass ich die höher gewichte, als sie in der Benchmark gewichtet sind, und die Aktien, von denen ich glaube, dass sie underperformen werden, gewichte ich entsprechend niedriger. Oder aber ich gehe her und mache große Allokationsentscheidungen und gewichte bestimmte Märkte beispielsweise dann gegenüber einer neutralen Gewichtung über. Das ist aktives Management, ja.
Das ist aktives Management und vor 20 Jahren, sagst du, und ich kann das bestätigen, gab es im Grunde so gut wie kaum passive Investments. Sprich passive Manager, zumindest nicht in Europa und nicht in Deutschland.
Und vor allem nicht für Privatkunden.
Und vor allen Dingen nicht für Privatkunden. Das heißt, jeder, der sich für ein Fondsinvestment interessiert hat, konnte überhaupt gar nicht passiv investieren, sondern ausschließlich aktiv. Sprich also in Manager, die versuchen, eine Benchmark zu schlagen, die ihnen zugrunde liegt durch ihre Anlageentscheidung. Das war vor 20 Jahren. Wie ist es jetzt?
Naja, die Fondsindustrie ist ja geboren, muss man sagen, aus IOS, einem Vertriebsmodell, eigentlich einem Strukturvertriebsmodell, das darauf basierte, dass Fonds gegen Ausgabeaufschlag, aber vor allem auch gegen Retrozession aus der Management-Fee verkauft wurden. Dieses Modell war enorm erfolgreich, schon damals in den 70er Jahren, und ist es im Grunde dann lange Zeit geblieben. Das Traurige daran ist, es hat dazu geführt, dass Fonds sehr, sehr teuer wurden. Dass ein Aktienfonds eben 1,5% Management-Fee typischerweise verlangt hat, wenn es denn reicht. Vielleicht noch eine Outperformance-Fee obendrauf. Und das Modell hat nur deshalb funktioniert, weil ein Großteil dieser überhöhten, wie man heute sagen könnte, Gebühren an den Vertrieb erstattet wurden. Wenn ich heute auf die Situation schaue im europäischen Vertrieb, der aus meiner Erfahrung wahrscheinlich schlagkräftigste Absatzkanal überhaupt, eine Schweizer Großbank, die ich jetzt nicht genau benennen möchte, verdient 72% der Management-Fee an Retrozession. Das heißt, wenn der Kunde 1% Gebühr bezahlt, bekommt diese Schweizer Großbank jährlich 72 Basispunkte, also 0,72% an Retrozessionen auf diesem Fonds. Bei einem Fonds für 1,5% Management-Fee entsprechend mehr. Was sagt mir das? Das sagt mir zwei Dinge. A, dies ist ein katastrophales Modell aus Anlegersicht, weil plötzlich der mächtige Vertriebspartner, die Schweizer Großbank, überhaupt kein Interesse mehr hat, Gebühren nach unten zu verhandeln in meinem eigenen Interesse. Sondern, da sie ja den absoluten Löwenanteil der Gebühren bekommt, hat sie das Interesse, die Gebühren möglichst hoch zu behalten, weil sie dann ihre eigene Profitabilität maximiert. Und das ist im Grunde die Ursünde der Fondsindustrie im Retail-Bereich. Wir haben ein Entlohnungsmodell zugelassen, das verhindert, dass die Berater oder dass die Vertriebe im Interesse der eigenen Kunden die Gebühren effizient nach unten schleusen. Und so, und das habe ich damals schon 2000 erlebt, da hatte ich den Retailmarkt vorher schon etwas kennengelernt, aber ich war schockiert, wie weit die Gebührenstrukturen zwischen großen institutionellen Mandaten und Publikumsfonds auseinanderklafften. Schon damals war es so, dass wir große Mandate für Adressen aus dem Nahen Osten für knappe 20 Basispunkte verwaltet haben, während der Retail-Anleger, der die Fondsanteile über eine deutsche Bank beispielsweise bezog, eben 1,5% für eine vergleichbare Strategie bezahlte. Völlig unterschiedliche Bepreisung.
Also für eine vergleichbare oder zum Teil sogar identische Strategie hat der Retail-Kunde oder zahlt der Retail-Kunde vermeintlich das
6-7-8-fache. Ja.
Okay. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gleich nochmal ganz ein bisschen tiefer einsteigen werden und wollen und auch müssen. Weil was mich jetzt erst nochmal interessiert, Ferdinand, ist, wo kommt jetzt der mögliche, wo kommt das Umdenken her? Also ich bin doch groß geworden in einer Welt, wo es hieß, Fonds werden verkauft, nicht gekauft. Ich halte das zu einem Gutteil auch für sinnvoll. Warum? Weil kein Kunde geht in eine Bank und sagt, ach, ich freue mich jetzt mal riesig darauf, endlich mal einen Fonds zu kaufen. Das heißt, darauf hingewiesen zu werden, dass ein Fonds ein wichtiges Vehikel für die Altersvorsorge ist, ist eine Vertriebsleistung, die in einer gewissen Art und Weise auch vergütet werden muss. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Aber was führt jetzt dazu, dass der irgendjemand geht jetzt gerade auf die Barrikaden und sagt, das mache ich nicht mehr mit? Ist es die Regulatorik, die sagt, jetzt muss ein Umdenken stattfinden? Ist es aber vielleicht auch der Markt, der immer jünger werdende und immer kostenkritischere Kunden ja auch bedient? Wie ist da deine Einschätzung?
Nein, der Dammbruch ist letzten Endes durch die passiven ETFs zustande gekommen. Weil passive ETFs per Definition sind ein komplett undifferenziertes Produkt. Ein MSCI World ETF ist im Grunde so gut wie jeder andere MSCI World ETF. Einziger Unterschied sind die Gebühren. Also, was passiert? Die Marktteilnehmer treten in einen Gebührenwettbewerb ein. Und da sagt uns jedes Mikroökonomie-Lehrbuch, sagt, wenn ich einen Markt mit einem undifferenzierten Produkt und vollkommener Konkurrenz habe, dann wird die Marge für die Anbieter Richtung Null gehen. Das ist Mikroökonomie. Und das ist genau das, was passiert ist. Wir haben heute die Situation, dass MSCI World ETFs oder S&P 500 ETFs, große Produkte, für 5 Basispunkte angeboten werden, also für 0,05%. Und das hat eine interessante Entwicklung ausgelöst, da Anleger gemerkt haben, dass diese Produkte aufgrund ihrer so viel niedrigeren Gebühren tatsächlich besser performen als die aktiv gemanagten, aber viel zu teuren Produkte, haben sie angefangen, proaktiv diese Produkte nachzufragen. Und somit den Vertrieb weiter unter Druck gesetzt, wodurch der Vertrieb gezwungen wurde, immer stärker auf passive Produkte zu setzen und die zum Teil in abenteuerlicher Art und Weise dann neu zu verpacken, damit der Kunde nicht merkt, dass er eigentlich gar nicht ein kostengünstiges passives Produkt kauft, sondern ein mit einem viel zu teuren Mantel ummanteltes, passives und damit nicht wertschöpfendes Produkt. Und das ist eine ganz schreckliche Entwicklung im Grunde, weil im Ergebnis haben wir heute die Situation, dass der typische Retail-Anleger, der zu einer beliebigen deutschen Großbank geht, ein mit zusätzlichen Kosten überfrachtetes Portfolio passive Fonds kauft, die per Definition schlechter performen werden als die Benchmark, nämlich um den Betrag ihrer Gebühren. Also eigentlich haben alle verloren.
Das ist ja immer das Schlagwort gewesen. Wenn du passive, wenn du dich für passive Investment entscheidest, ist es gut, dass du dich überhaupt für eine Investition entscheidest, aber du musst dir darüber im Klaren sein, du wirst immer schlechter performen, dich immer schlechter entwickeln als der zugrunde liegende Index, weil es sind natürlich, entstehen schon Kosten, die vergleichsweise niedrig sind, aber die natürlich es nicht zulassen, dass du besser bist als der zugrunde liegende Index.
Es gibt eine Ausnahme, das sind synthetisch replizierende ETFs. Da gibt es welche, die tatsächlich ihren jeweiligen Index schlagen wegen unterschiedlicher Dividendenbesteuerung. Aber normalerweise gilt, ein passives Produkt wird garantiert underperformen. Und zwar nicht, es wird nicht doll underperformen, aber es wird underperformen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Und das ist traurig, weil warum sollten alle Anleger weltweit nur noch underperformende Produkte kaufen? Was genau das ist, was sie momentan beginnen zu tun.
Das beginnen sie zu tun. Und wenn wir ins Jahr 2025 gehen, wir haben gesagt, nahezu null war der Anteil von passiven Produkten vor 20 Jahren. Hast du eine Idee, wie es aktuell ist in, sagen wir mal in Deutschland?
Mittelzuflüsse sind zu über 100% beispielsweise bei Aktienfonds passiv. Okay. Das heißt, aktive Produkte bluten aus und das Geld geht in passive Produkte. Es wird also, das neue Geld geht zu 100% in passive Produkte und aus dem alten Geld gehen Teile auch noch in die passiven Produkte. Das heißt, der Mittelzufluss in passiven Produkten ist höher als der eigentliche Zufluss in den Markt und die Differenz wird gedeckt durch Ausflüsse aus aktiven Produkten. Und dieses Spiel wird, wenn sich nichts Wesentliches verändert, wird dieses Spiel noch jahrelang erstmal so weitergehen.
Gut, das ist Überraschung für mich. Ich dachte nicht, dass es schon so hoch ist. Ich weiß, dass in Amerika der Weg zwischendrin über die typischen Stufen war bis hin zu 90-95% des frischen Geldes, das in passive Produkte investiert wird. Dass es so dramatisch ist, okay. Wir haben eben über die institutionelle Welt gesprochen, die nur ein Siebtel dessen bezahlt, was ein...
Wenn überhaupt.
Was, ich sage jetzt nur ein Siebtel, weil es sich gut anhört. Ja. Was ein Retail-Kunde, also du und ich sozusagen, bezahlen. Wollen wir dem mal kurz auf den Grund gehen? Warum ist das überhaupt so? Ist es die Größe und das Volumen, was investiert wird? Ist es, keine Ahnung, weil die müssen ja auch betreut werden.
Nein, interessanterweise ist es eben nur die Ursünde. Denn eigentlich, und das ist die Absurdität, ein institutionelles Mandat zu managen ist viel, viel komplizierter als einen großen Fonds zu managen. Denn wenn ich ein institutionelles Mandat für meinen ehemaligen Lieblingskunden manage im Nahen Osten, dieser Kunde möchte mich einmal im Monat, möchte der meine verantwortlichen Portfolio-Manager sehen und sprechen und geht mit ihnen dann minutiös alle Transaktionen durch, die schiefgegangen sind, bei denen keine Performance erzielt wurde und stellt in Frage, warum diese Performance so war, wie sie war und warum die Entscheidungen getroffen wurden, wie sie getroffen wurden. Das heißt, ich habe einmal im Monat, darf ich schon mal meine Zeit reservieren, um dem Kunden Rede und Antwort zu stehen. Nicht wie bei einem Fondsanleger, den ich gar nicht kenne und dem ich ein einziges standardisiertes PDF irgendwo ins Internet stelle und alle sind glücklich.
Dem schickst du einen Link, kannst du alle Informationen runterladen.
Eigentlich ist das Mandat, ist das viel, viel teurere und viel, viel komplexere Produkt als der Fonds. Warum sind die Gebühren trotzdem so anders? Weil es eben die Ursünde gibt. Weil wir das Modell geschaffen haben, das erlaubt, Vertriebe in Prozent der Managementvergütung zu vergüten. Und was dazu führt, dass die Vertriebe keinerlei Interesse daran mehr haben, Gebühren nach unten zu verhandeln. Was wiederum dazu führt, dass die Produkte sehr, sehr, sehr teuer sind. Was dazu führt, dass die Produkte im Durchschnitt massiv underperformen, was dazu führt, dass die Anleger unzufrieden sind, was dazu führt, dass die Anleger das Geld in passive Produkte umschichten. Eine wirklich tragische Entwicklung eigentlich für die aktive Fondsindustrie, denn dass es anders geht, sieht man eben an den großen institutionellen Kunden.
gut, jetzt ist ja fast eine Todesspirale, von der du jetzt sprichst. Ja, und die wird im Grunde ja nur dadurch aufgehalten oder ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten dadurch aufgehalten worden, dass es eben auch fantastische Jahre gab, wo man pro Jahr, keine Ahnung, 10+% machen konnte oder sogar noch, also deutlich mehr, und wo es dann eigentlich nicht auffällt, ob ich 0,5, 0,6, 1,2 oder was auch immer bezahle. Das ist ja dann irgendwie so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, das hat sich dann auch ein bisschen verändert mit der Nullzinsphase, wo dann plötzlich offensichtlicher wurde, wie viel 0,5% ausmachen können. Also dieses Bewusstsein hat sich verändert dahin. Führt mich natürlich unweigerlich zu der nächsten Frage: Wie wird das in Zukunft aussehen? Wenn du sagst, dass jetzt nahezu schon jeder neue Dollar in passive Instrumente.
Naja, was ich sage, ist, dass zumindest in Deutschland, und die Zahlen habe ich gerade beim BVI gesehen, in Deutschland werden über 100% der neuen Dollars in Aktienfonds werden in passive ETFs gepackt. Ja, das ist so. Wo wird das enden? Ich glaube, dass es eine Hoffnung gibt. Aber das bedeutet, dass die Branche sich massiv umstellen muss. Die Branche muss akzeptieren, dass die Zeiten der Fettlebe auf der Retail-Seite vorbei sind. Und vor allem muss die Branche akzeptieren, dass das Gebührenmodell, in Prozent der Managementvergütung bezahlt zu werden, ein ganz gefährliches und eigentlich von den Anreizen her perverses Modell ist. Weil es dazu führt, dass sich der Berater mit dem Produzenten gegen den Kunden verbündet. Und hier muss ich glaube, uns hören viele Berater zu. Hier möchte ich eigentlich mich an alle Berater da draußen wenden. Bitte verbünden Sie sich nicht gegen Ihre Kunden. Das ist keine gute Idee. Langfristig wird es Ihr Geschäft zerstören. Tun Sie lieber das, was Sie tun sollten, nämlich im Interesse Ihrer Kunden zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Kunden tatsächlich Performance bekommen. Und packen Sie nicht alles, was Sie haben, in passive Produkte und packen Sie dann eine Honorargebühr oder eine Verwaltungsvergütung obendrauf. Und das wird auch nicht funktionieren, weil dann werden Sie wieder Underperformance erzeugen, sondern suchen Sie sich eine Möglichkeit, günstige, gut gemanagte Produkte zu finden und diese zu einem vernünftigen, transparenten Preis an Ihre Kunden zu verkaufen.
Okay, und das wird funktionieren, weil du hast mir gerade geschildert und ich habe genickt, die Zuschauer können, oder Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber der Markt regelt ja durchaus auch Dinge in einer gewissen Art und Weise. Und wenn es eine Nachfrage nach dieser Art von Produkten gibt und der Berater versteht, dass er diese Art von Produkte suchen muss, um die Zufriedenheit auf allen Seiten herzustellen, dann wird es ja nur eine Frage der Zeit sein, wann das sozusagen in die richtige Richtung geht.
Und das setzt ein hohes Vertrauen in die strategische Planungsfähigkeit der Berater voraus. Was ich momentan in weiten Teilen der Branche sehe, lässt mich sehr stark daran zweifeln, dass diese Fähigkeit in der Form existiert, beziehungsweise dass die Langfristigkeit in der Planung tatsächlich existiert. Weil was ich sehe, ist, dass im Gegenteil sogar einer der größten Vertriebskanäle in Deutschland auf der Bankenseite nichts anderes macht, als ein Portfolio aus passiven gemanagten ETFs zu nehmen, einen bis zu 1,5% per anno teuren Mantel drumherum zu packen und dieses praktisch mit Garantie 150 Basispunkte underperformende Produkt an seine Kunden verkauft. Da muss ich sagen, habe ich dann schon Zweifel, ob die Branche in der Lage sein wird, sich selbst zu retten in der Breite. Oder ob wir hier nur von einer kleinen Gruppe von klar denkenden Menschen sprechen, die ihren Kunden, sei es über Honorarberatungsmodelle oder über günstige Vermögensverwaltungsmodelle, einen Mehrwert liefern. Ich hoffe, dass es diese letztere Gruppe schaffen wird. Schauen wir mal. Aber aktuell sieht die Tendenz in Teilen der Branche leider ganz, ganz anders aus.
Okay, dieser Podcast und viele andere Gelegenheiten, wo man dich trifft und wo man dir zuhört, das ist ja so ein bisschen auch Lehrstunde oder den Leuten versuchst auch näher zu bringen, wo die Reise hingehen kann. Und das Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil wenn du den Kunden verloren hast, hast du eben alles verloren, was du überhaupt hast an Assets. Ja. Jetzt, wenn wir uns das alles so anhören, es gibt ja in unserer Branche dieses Schlagwort des Provisionsverbots. Das ist seit einigen Jahren geistert das mehr oder weniger durch die Landschaft und da wird mit unterschiedlichsten Kreativitäten darauf reagiert, auch von der Produktgeberseite übrigens, aber auch von der Vertriebsseite. Ich weiß, dass die Niederländer sehr, sehr stark interessiert daran waren, dieses Provisionsverbot auch in die EU umgesetzt, in der EU umgesetzt zu bekommen. Wir haben Beispiele aus Großbritannien, diese sogenannte ADR, die seit einigen Jahren sozusagen aktiv ist. Das ist nichts anderes als ein Provisionsverbot. Wie ist deine Einstellung dazu? Was glaubst du, kann das hilfreich sein bei den Überlegungen, die du anstellst? Oder?
Also ich glaube, dass jeder Berater auch für sich selbst alleine schon gut beraten ist, ein transparentes, faires Gebührenmodell zu schaffen und nicht sich in der Dunkelheit ohne das Wissen des Kunden an dessen Geld zu bedienen. Insofern, ich verstehe die Logik hinter dem Provisionsverbot, verstehe ich gut, oder dem Versuch eines Provisionsverbotes. Allerdings glaube ich, es gibt eine viel einfachere Lösung. Diese Lösung wäre, ich müsste eigentlich nicht verbieten, dass es Provisionen gibt. Ich müsste verbieten, dass es Verträge gibt, die in Prozent der Managementvergütung ausgedrückt werden. Denn sobald ich Verträge nur noch in Basispunkten, also in Teilen, Bruchteilen von Prozenten ausdrücken dürfte, wäre der Anreiz weg, die Gebühren hochzuhalten, weil ich in Prozent der Gebühren bezahlt werde. Das ist ja die Perversion. Gucken wir auf die 72% Retrozession, die eine Schweizer Großbank aus den Fonds rausrollt. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass sich die Bank mit dem Fondsproduzenten gegen den Kunden verbündet. Das darf nicht sein. Das ist für die Branche nicht hilfreich und nicht nützlich.
Sag doch mal, was wäre die Lösung? Oder was wäre eine Idee?
Die Idee wäre, dass ich untersage, dass Vertriebsvereinbarungen Regelungen beinhalten dürfen, die den Vertrieb in Prozent der Managementvergütung bezahlen, sondern ich setze einfach nur durch, dass der Vertrieb in Basispunkten bezahlt werden muss. Also ich, die XY-Bank, schließe einen Vertrag mit der XY-ABC-Fondsgesellschaft und alles, was ich machen darf, ist, ich darf sagen, ich kriege 0,15% Retrozession. Wenn ich das so abschließe, dann habe ich plötzlich als der mächtige Vertrieb jedes Interesse zu sagen, also ich kriege meine 0,15, aber du, lieber Asset Manager, bekommst dann nicht 1,35 nochmal obendrauf, sondern wir verhandeln das im Interesse meines Kunden.
Okay.
So, und mir ist ein wirkliches Rätsel, dass diesen Vorschlag noch niemand gemacht hat, weil eigentlich ist die wirkliche Ursünde ist die Beteiligung an der Management-Fee, die prozentuale Beteiligung des Vertriebs an der Management-Fee. Das ist die iOS, wenn man so will, Ursünde.
Verstehe. Und wenn ich mir jetzt ein Modell anschaue, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder vielleicht auch so ein bisschen außer Mode gekommen ist, was zum Teil sogar verboten ist, ich war immer fasziniert davon, dass es eine Performance-Fee gibt. Sprich, mir gelingt es als Manager, einen mir zugrunde liegenden Index, der realistisch ausgewählt war zu dem, was ich tue. Wenn ich den outperform, sprich schlage, bekomme ich einen Teil dieses Gewinns als Vergütung.
Ja.
Und man kann das super fair gestalten übrigens, so etwas.
Ja? Kann man, aber die Realität ist, in der Retail-Industrie wird das nicht, passiert das nicht. Mhm. Sondern die Performance-Gebühren, die wir im Privatkundenvertrieb haben, sind typischerweise als einseitige Gebühren gestaltet. Das heißt, sie können nur zugunsten des Managers passieren und der Manager zahlt nicht zurück, wenn er underperformt. Das ist übrigens im großen Unterschied zu Staatsfonds. Große Staatsfonds, auch wieder aus dem Mittleren Osten beispielsweise, machen sehr gerne Performancegebühren. Allerdings wird die Performancegebühr erst nach Jahren verdient. Sie wird also praktisch auf die Seite gelegt Und im Falle von Underperformance wandert das Geld selbstverständlich wieder zurück ins Mandat.
Okay.
Solche Gebühren sind fair. Eine Performance-Fee, wie sie hier in Deutschland, insbesondere im Bereich von Multi-Asset-Fonds zum Teil verlangt wird, ist aus meiner Sicht nichts anderes als kriminell. Wir reden hier von Gebührenstrukturen, die zum Teil 3-4% im Jahr übersteigen könnten. Und zwar ohne, dass gleichzeitig die Verpflichtung des Managers entstehen würde, das Geld wieder zurückzupacken, falls er im nächsten Jahr keine gute Leistung bringt.
Okay, das mit den Staatsfonds oder mit den großen Pensionsfonds, die du gerade zitierst, spannend. Die bilden Side-Pocket und nehmen dann auch raus, wenn du über viele Jahre...
Und zwar über Jahre.
Du hast, sagen wir, 10 Jahre geschafft, im 11. Jahr schaffst du es nicht, dann nehmen sie dir trotzdem wieder was weg, weil du dein Leistungsversprechen zwar erfüllt hast, aber nicht auf die Dauer und den Zeitraum.
Korrekt, das einzelne Jahr zählt gar nicht. Das einzelne Jahr wird nur praktisch auf die Seite gepackt und steht dann zur Verfügung, falls es mal Underperformance gibt. Und so ist es genau richtig. Das ist eine faire Vergütungsstruktur. Im Privatkundengeschäft sind solche Regelungen leider unbekannt.
Sind unbekannt, technisch vielleicht auch nicht ganz so leicht
umsetzbar. Oh, das in der Vermögensverwaltung wäre das gar kein Problem.
Okay, in der Vermögensverwaltung wäre es wahrscheinlich weniger ein Problem.
Und auch in anderen, im Fondswrapper kann ich zumindest Lösungen finden, wie ich im Falle einer Underperformance aufhöre, Geld weiter einzunehmen. Also wenn der Wille da wäre, man könnte sich dem schon annähern. Aber der Wille ist selbstverständlich nicht da. Denn nach wie vor, muss man sagen, ist die Fondsindustrie leider in weiten Teilen ein ziemlicher Selbstbedienungsladen.
Das will ich jetzt natürlich nicht als Schlusswort stehen lassen, weil wir, ich glaube, wir beide sind der Überzeugung, dass die Fondsindustrie grundsätzlich auch etwas Gutes tut, nämlich Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass private Altersvorsorge nicht nur wichtig, sondern auch ein absolutes
Nein, die, ist. Nein, die, im Grunde über das. Die Fondsindustrie hat ein großartiges Potenzial, nutzenstiftend zu sein. Und ehrlich gesagt danke ich insbesondere auch den passiven ETFs, dass sie diesen Anspruch endlich geholfen haben durchzusetzen. Denn zum ersten Mal, in meiner Erinnerung zumindest, kaufen heute Leute proaktiv Fonds. Sie fragen selbst aus freien Stücken und ohne Zwang und ohne Vertriebsdruck, fragen sie eigenständig Fonds nach. Das ist eine wundervolle Entwicklung und langfristig wird das sehr, sehr positive Folgen haben. Aber es ist schade, dass eben jetzt das Geld in eigentlich die falschen Produkte geht, nämlich in passive Produkte, die per Definition keinen Mehrwert schaffen. Und hier ist eigentlich die Branche aufgefordert, neue Modelle zu finden in der Entlohnung, aber auch in den Anreizen für den Vertrieb, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu dieser unheiligen Allianz der Fondsgesellschaften und der Vertriebe gegen den Kunden kommt, sondern dass idealerweise alle drei Parteien zusammenarbeiten zum Wohle aller drei Parteien. Das wäre sicherlich der wünschenswerte Zustand. Und ich glaube, es wird noch ein bisschen schwierig, dorthin zu kommen. Aber ich glaube, wir haben das Potenzial, das zu schaffen. Und erstmal ist es erfreulich, dass wir weg sind von einer Welt, in der sich tatsächlich wirklich der Vertrieb und der Produzent gegen den Kunden verbünden.
Ich glaube, das ist ein fast fantastisches und nicht zu sagen perfektes Schlusswort. Wir sind optimistisch. Wir sind ja auch Teil des Spiels, muss man ja auch ganz klar sagen. Und das sind wir ja auch gerne. Also wenn ich dich beobachtet habe, die letzten Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, mit welchem Enthusiasmus du die unterschiedlichsten auch Innovationen vorangetrieben hast. Ich glaube, das ist toll, dass du so ein Mitstreiter in Anführungsstrichen für die doch gute Sache bist, die grundsätzlich eine gute Sache ist und die uns gesellschaftlich sicherlich weiterhelfen wird.
Ja, ich glaube zutiefst daran, dass aktives Management in hoher Qualität bringt Mehrwert. Das kann ich zeigen, wenn ich mir institutionelle Performance anschaue. Denn das typische institutionelle Mandat schlägt seine Benchmark. Also ist es nur eine Kostenfrage. Aktives Management im Privatkundengeschäft ist oft falsch bepreist. Das gilt es zu adressieren und wir haben hier auch eine Initiative gestartet, genau das zu adressieren und Fonds zu institutionellen Preisen, aktive Fonds zu institutionellen Preisen in der Vermögensverwaltung zur Verfügung zu stellen.
Mit dem Ziel, dass alle Stakeholder die Gewinner sind.
Korrekt.
Kunde, Fondsgesellschaft, Vertrieb.
Ja.
Das ist das Ziel. Jeder soll was von einem Geschäft haben. Wenn es ein gutes Geschäft ist, hat jeder was davon. Ich glaube, das ist ein Schlusswort, mit dem wir beide gut leben können. Liebe Ferdinand, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte nur eine Stunde weitermachen können. Vielleicht verabreden wir uns nochmal zu einem Follow-up in ein paar Monaten und gucken, wie weit wir da sind. Also danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Eine Produktion von Faux Professionnel.